Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Herzlich willkommen zum ersten Podcast im neuen Jahr. Ich bin Axel Metz und hoffe, ihr seid gut angekommen im Jahr 2026 und habt auch im neuen Jahr Spaß daran, Gespräche mit interessanten Künstlern zu hören. Den Auftakt macht ein Gespräch mit einem der spannendsten Charaktere, die mir in den ganzen Jahren der Podcasterei vorgekommen sind. Den Musiker Driftwood Holly habe ich unter anderem auf der Elbe gesprochen, an Bord seines Hausbootes, von dem aus er zu Corona-Zeiten Konzerte für seine Fans an Land gespielt hat. Sein Lebenslauf ist auch sehr interessant. Aufgewachsen in der DDR als Nachwuchssportler in Oberwiesenthal, dann selbstständiger Handwerker nach der Wende, Auswanderer nach Kanada in die Yukon-Region, ganz hoch oben im menschenleeren Norden, Musiker, der regelmäßig für Konzerte aus Kanada in seine alte Heimat zurückkehrt, und Buchautor ist er mittlerweile auch. Und da reden wir drüber. Viel Spaß beim Hören. Wir haben uns tatsächlich lange nicht gesehen.
Ja.
Du hast ja eine Menge gemacht. Du bist mit dem Floß die Elbe rauf und runter geschippert. Du hattest dir eigentlich vor, von der tschechischen Grenze bis runter nach Hamburg zu fahren.
Richtig.
Mit deinem Floß. Du hast es nicht bis Hamburg geschafft, ne?
Der Sommer war zu kurz. Wir sind also hier im Raum Dresden sehr aufgehalten worden, weil die Popularität von dem Floß und auch diesen Strandkonzerten sich hier so konzentriert hat, dass wir hier eine ganze lange Weile festhingen. Und darum hat der Sommer war dann zu kurz. Und dann bin ich dann nach Wittenberg bin ich dann ausgestiegen.
Hast du irgendwann mal vor, die Tour fortzusetzen auf der Elbe?
Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Das Boot ist auch so schön und auch so beliebt bei den Leuten jetzt. Und den Sommer so zu verbringen als Musiker, am Strand der Elbe ein bisschen rumzudingeln und immer mal so ein kleines Campingplatzkonzert zu spielen, ist schon sehr angenehm. Und auch Leben auf der Elbe ist natürlich fantastisch.
Ja, du hast ja so eine ähnliche Geschichte auf dem Yukon River in Kanada gemacht. Die Erfahrung auf der Elbe war bestimmt eine etwas andere, oder?
Ja, es sind ja wirklich auch verschiedenste Flüsse. Also der Yukon ist 2500 Kilometer lang und ziemlich wild und kaum Biergärten am Strand. Und die Wooden Pearl, wie das Schiff da oben heißt, ist auch vom Konzept eher mehr so eine Huckleberry Finn-Geschichte. Aber ist natürlich auch eine wunderbare Variante, Zeit auf dem Fluss zu verbringen. Beide Häuser sind ja beheizt und man hat dort schon andere Atmosphären wie am Land. Aber die Elbe hat natürlich einen ganz anderen Charakter, auch geschichtlich gesehen. Da ist ja sehr viel passiert an der Elbe. Die Treidlerwege sind alle noch da und die Häfen und die Menschen, die auch an der Elbe gewohnt haben, wussten ja auch, was da sich abgespielt hat. In das man reist wie durch ein Geschichtsbuch, wenn man die Elbe runterfährt.
Hast du auch dort was gelernt, was du noch gar nicht wusstest vorher?
Oh, Massen. Also erstmal weiß ich jetzt, warum die Könige alle hier gewohnt haben im Elbsandsteingebirge, weil es hier so schön ist. Und dann lernst du ja auch viel über die ganze Binnenschifffahrt und wie die Elbe auch das Leben bestimmt und wenn die Elbe nicht funktioniert, wie sie dann wieder das Leben bestimmt. Ich bin auch ein ziemlicher Flussfan. Also ich mag das Meer auch, aber Flüsse haben schon immer für mich eine magische Anziehung gehabt. Und ich glaube, du kannst jeden Tag auf die Elbe gehen oder auf irgendeinen Fluss in der Welt und wirst irgendwas lernen. Ja.
Was war so dein schönster Stopp auf dieser Elbe-Tour mit deinem Floß?
Mein schönster Stopp? Also es ging gleich ganz schön gut los hier im Neustädter Hafen bei den Hafenmeistern, die mich da reingewunken haben und mir das erste Asyl gegeben haben. Da kam ja dann auch gleich die Wasserpolizei hinterhergefahren und hat gesagt, was ist denn hier los? Und das war ein fantastisches erstes Konzert da drin. Da kam dann auch mal noch ein Hubschrauber und hat mit hingeguckt, was da für eine Menschenansammlung war. Und da gleich so zu Hause zu sein in dieser Hafenanlage, das war schon mal sehr angenehm. Und ich glaube, die wirklich schönsten Momente konzerttechnisch waren vielleicht auch dann unten in Radebeul. Das war ein total geiles Konzert an so einem alten Flussbaum einer Riesenweide und da hat es geregnet und da haben wir gedacht, es kommt gar niemand und dann waren da auf einmal 100 Leute da und saßen da im Regen und haben sich dieses Konzert angehört. Und für mich aber sind die magischen Momente natürlich auch, wenn du mit einer schwimmenden Bühne unterwegs bist, in der du auch wohnst, dann kannst du ja danach gleich zu Hause bleiben. Und wenn die Aufregung von dem Konzert dann vorbei ist und du bist immer noch auf dem Fluss und schläfst dann ein und dein Holz knistert im Ofen und du wachst früh wieder auf und hast dein Kaffee, Wasser warm und bist wieder auf dem Fluss. Ich glaube, die wahre Schönheit ist für mich immer, da wirklich auch das Leben an dem Fluss richtig mit aufzusaugen. Ne? Diese ganzen Jagden von den Fischen, die da nachts stattfinden und dann früh die Vögel, wie die sich verhalten. Und dann ist auch manchmal Nebel, siehst du gar nichts. Und es ist schon, es ist wie in einem Film wohnen.
Du bist vor vielen, vielen Jahren ausgewandert nach Kanada.
Ja.
Du bist regelmäßig wieder hier in der alten Heimat.
Ja.
Wie sieht's aus? Denkst du manchmal zurückzukommen aus Kanada? So auf Dauer?
Momentan nicht. Also das Dawson City Yukon ist schon mein Hauptlager in dieser Welt. Aber ich lege mich da auch nicht so fest. Im hohen Alter wird das Leben in der Subarktis sehr anstrengend. Also man braucht dann schon seine Knie, seine Schultern und auch seinen Kopf noch. Das weiß ich natürlich nicht, wie glücklich ich da bin, ob das alles hält. Aber wenn es nicht hält, dann wird es auch schwer. Aber ich bin da für alles offen. Das kann auch noch mal ein drittes Land werden. Das wird sich zeigen, wie das Leben mich so an den Strand spült. Ich bin da nicht so, ich komme ja nicht wieder oder was. Das steht auch, ich kann mir auch total vorstellen, hier an der Elbe zu wohnen.
Ja. Klar. So mit ausgefallenen Konzerten hast du es so ein kleines bisschen. Ne?
Das du kann bist, man wohl so sagen.
Wenn ich das schon sehe, erstes Konzert deiner neuen Tour. Gut, ist halbwegs traditionell, aber in einem Gasometer, das ist auch schon ein besonderer Ort. In Zwickau bist du im alten Gasometer am 16. Januar.
Das ist mein Geburtstag.
Ach so.
Jo. Ich bin ja auch in Zwickau geboren.
Hm.
Und das Gasometer deswegen, wir spielen ja die 360-Grad-Konzerte, also die Runden. Und da sind natürlich runde Gebäude, wie gemacht dafür. Und da haben wir so viel wie möglich davon zusammengescharrt. Und das Gasometer hat uns ja schon zweimal gehabt jetzt und ist immer ein herrliches Heimkomme-Konzert.
Hm.
Und noch eine schöne Akustik da drin.
Hm. Warum ist dir das wichtig, dass du so eine 360-Grad-Konzerte machst, wo sozusagen du der Mittelpunkt von dem ganzen Konzert bist und nicht so wie es normalerweise bei Konzerten üblich ist, da ist vorne die Bühne und dann kommen die Leute.
Das hat was mit dem Sound zu tun. Also ich glaube, wenn man ein bisschen in der Musik unterwegs ist, merkt man ja, dass die besten musikalischen Sessions eigentlich am Küchentisch passieren. Wo sich Leute anschauen, wo ein bisschen Bier rumsteht und dann auf einmal passiert irgendwas. Und die sind deswegen so gut, weil sich die Musiker anschauen können. Man kann sich also auf die Finger gucken, man gibt sich Impulse gegenseitig. Und aus diesem Konzept heraus, von diesem Küchentisch, habe ich dann nach außen weitergedacht und habe dann, weil das ja soundtechnisch sehr viel schwerer ist, also du hast jetzt $1 Million und kannst einen riesen Soundpulk dir hinterherziehen. Aber für uns als relativ kleine Band, habe ich also wirklich einen Soundmann gebraucht, der das System mit mir entwickelt, damit dort nicht andauernd Feedback auftaucht. Und das hat fast 5 Jahre gedauert und der Mirko, unser Sound-Obelix hier, der hat das jetzt rausgekriegt und jetzt sitzen wir praktisch wie am Küchentisch und alle Leute um uns rum sitzen mit an dem Tisch und dann kommen immer ganz andere Sessions und ganz andere Vibes raus, wie wenn man halt in dieser Linienform, ähnlich wie bei einer Schlacht so gegenübersteht, also die Band steht in der Linie und die Leute davor stehen in der Linie, das ist eigentlich total unorganisch.
Mhm.
Die Musik ist ja auch rund.
Das verbindet dich ja sozusagen dann auch mit U2, ne? Die ja auch eine 360-Grad-Show schon gemacht haben.
Ja, ja. Und Helene Fischer fängt jetzt auch an. Aber ich habe das ja nicht erfunden, ich habe das nur entwickelt für unsere Band. Das gab es ja schon vorher, aber es ist halt ein Projekt, wo was machbar war und was auch einfach immer wieder andere Erfahrungen mit sich bringt, weil ich mag halt verschiedene Erfahrungen zu machen.
Eine Erfahrung ist, auch ins Bergwerk zu gehen. Das machst du gleich für zwei Termine. Da bist du in Pöhla in den Zinnkammern.
Genau, da sind wir 300 Meter unter Tage. Und das erste war so schnell ausverkauft, dass wir zwei Shows da spielen dürfen. Und da muss man mit so einem kleinen Zwergenzug wie im Hobbit-Film reinfahren, so 30 Minuten in den Berg und kommt dann in so eine Halle da unten rein. Und das ist wirklich magisch. Das ist wie in Erebor im Hobbit-Film. So. Und ein Schall da unten und immer gleiche Temperatur und kein Wind. Und es ist, das Wetter ist halt immer gleich da unten. Und einfach unter der Erde zu sein und die Musik da wieder mit runterzunehmen, bringt halt wieder eine andere Geschichte, ne? Ähnlich wie wir versucht haben hier, versuchen ja auch mit der Band auch in den Weltraum zu kommen, um einfach alle Felder abzudenken.
Klar.
Ja.
So, dann bist du auf der Burg Schönfels.
Ja, das wird ein Lesekonzert. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Ich war einmal, und das ist so über das erste Drittel meines Lebens. Und die Burg Schönfels ist da genau richtig dafür, dass man mal so ein kleines bisschen Geige und Gitarre spielt und mal ein, zwei solche Anekdoten aus diesem Büchlein vorliest.
Der Inhalt des Buches hat ein Drittel deines bisherigen Lebens gebraucht, um zu entstehen. Wie lange hast du für das Buch gebraucht?
15 Jahre. Ich habe schon ganz zeitig angefangen, das mal zu schreiben. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich viel schneller Abenteuer mache, wie ich eigentlich schreiben kann. Also wird das Buch nie fertig. So konnte es nicht weitergehen. Und dann habe ich das in vier Teile jetzt gehackt und habe jetzt erstmal bis zu meinem 27. Lebensjahr das erste Buch geschrieben. Das geht praktisch um die Zeit im DDR-Leistungssport als Skispringer und dann später nordisch Kombinierter. Dann um meine Zeit an der Berliner Mauer, wo ich ja meinen Pflichtwehrdienst während des Falls der Mauer absolviert habe. Da war auch ganz schön was los. Und dann danach die Antennen ausgefahren wurden, langsam sich durch die Marktwirtschaft zu wursteln und dann nach Kanada zu gehen. Und das Buch endet praktisch mit meinem Ankommen in Dawson City am Dock mit meinem Kanu. Dort hört das Buch auf.
Das ist ja auch schon mal ein bewegtes Stück Leben.
Könnte so man
vom,
so sagen.
Vom Leistungssportler über den Grenzschützer
ja.
bis hin zum Unternehmer. Das alleine ist ja schon was, das hättest du dir, denke ich, so zu DDR-Zeiten so nie träumen lassen, dass dein Leben mal so verläuft.
Nee, ich glaube, zu DDR-Zeiten hat man auch so nicht geträumt. Ich habe ja auch unter der DDR nicht direkt gelitten. Ich war ja im Leistungssport ziemlich gut dran. Also es war ja schön, in Oberwiesenthal Ski zu fahren und dann immer mal zu irgendwelchen Wettkämpfen zu kommen. Und dann von der Mauer hatte ich ja auch keine Ahnung, als ich dort stand und sieht man ja, was da rausgekommen ist. Und das war dann erst später. Ich bin ja auch nicht gleich aus der DDR weg. Ich war ja nach 11 Jahren da. Und da ging es mir ja auch, uns ging es ja gut. Also wir haben so sehr, sehr viel gearbeitet. Aber insgesamt war das ja trotzdem dann noch ein schönes Land. Und dann kam aber die Abenteuerei, hat sich dann erst so ein kleines bisschen immer weiter, hey, da muss dann mal noch was anderes da sein, wie Dauerdachdecken.
Mhm. Ja. Du warst also zu DDR-Zeiten gar nicht so abenteuerlich unterwegs?
Na, ich war schon abenteuerlich unterwegs, aber wenn du von 6 bis 18 Jahre Ski springst, da mit dreimal am Tag Training, das ist schon, da bist du voll. Ja.
Was hast du aus dieser Zeit gelernt, was dir heute noch was in deinem Leben bringt? Abgesehen davon, dass du mit Schnee gut umgehen kannst.
Ja, also ich glaube, erstmal so ein bisschen auf den Körper achten, das haben wir ja wirklich zelebriert da, weil das war dein Hauptinstrument. Naja, und dann vielleicht auch irgendwie, wenn du dich auf eine Sache fokussierst, da dran zu bleiben und wirklich diese die Möglichkeiten auszumaximalisieren. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber jetzt gibt es das Wort. Ich habe ja wirklich mit Weltmeistern und Olympiasiegern trainiert und man wusste, wie die das gemacht haben. Man wusste also immer auch, wo man steht. Und diese Präzision und diese Raffinierung des Vorganges, um zu einem optimalen Ergebnis zu kommen, das in so einem jungen Alter schon zu lernen, war, glaube ich, eine große Gabe.
Ich habe ja davon von dem Sport nicht so viel Ahnung. Aber was ich so mitgekriegt habe, das Körperliche ist ja das eine. Mhm. Also man muss fit sein, man muss die Abläufe richtig können, Es geht ja auch darum, dass du dich nicht verletzt.
Ja.
Du musst diese Flugphase, die du dort hast, wenn du den Schanzentisch verlässt, bis du dann unten irgendwo dann landest. Das ist ja das eine. Das andere ist, wenn du ganz vorn mitspringst, musst du ja auch im Kopf dafür bereit sein. Richtig?
Ja, ja. Ich weiß auch nicht, warum es bei mir nicht ganz gereicht hat. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu zeitig aufgehört, aber kann man dann im Buch lesen, wie das passiert ist. Aber Skispringen zum Beispiel ist wahrscheinlich sogar mehr Kopf wie Fitness und auch Tagesform und Wille und Risikobereitschaft und so. Also das ist so ein absoluter Psychosport, wo du dich in eine Art Trance versetzt und dann fliegen lernst, so ungefähr. Wobei Langlauf halt mehr eine körperliche Ausdauer-Wille-Geschichte ist. Auch Talent, aber da kann man halt kämpfen. Im Skisprung kannst du, glaube ich, nicht so doll kämpfen. Da musst du mehr fliegen.
Ja. Du brauchst dort die gewisse Leichtigkeit. Das ist so ähnlich wie beim Golfen.
Ja.
Ne? Also wenn man mental nicht dabei ist, dann oder den Tag nicht hat, dann wird es eben nicht so viel.
Es war halt auch immer so ein Genuss, wirklich die absoluten Champions da zu beobachten. Du springst da dieselben Schanzen, meistens dieselben Materialien. Aber der Jens und die ganze Gang, wenn die halt geflogen sind, die konnten halt wirklich wie fliegen. Und wie die mit dem Wind umgegangen sind und mit dem Risiko. Und das war schon fantastisch zu sehen, was der Mensch auch wirklich leisten kann.
Hm. Du bist am 29. Januar im Brauclub in Chemnitz.
Ja, erste Mal Chemnitz.
Da steht das moderne Konzert, weil dort kannst du ja nicht so rundum arbeiten, so 360 Grad mäßig, richtig?
Ja, wir haben also auch richtige Rockkonzerte, wo wir ganz normal auf Bühnen stehen. Und ich schäme mich schon, dass wir schon ewig nicht in Chemnitz waren, obwohl das ja auch völlig zu unserer Region gehört und wir haben dort lange gesucht und jetzt haben wir aber mit dem Brauclub endlich was gefunden, wo wir und das Venue gut zusammenpassen.
Hm. Hoppes Hoftheater in Dresden, eine Bühne, die du auch schon kennst, das am 30. Januar sogar schon ausverkauft. Du yep. bist da also in Dresden mittlerweile auch ziemlich angesagt.
Ja, also ich habe mich ja auch ganz schön verliebt in Dresden, muss ich sagen. Und dann habe ich gesagt, wir müssen in Dresden noch einen Knaller loslassen und da dürfen wir halt dieses Ballhaus Watzke spielen und dort machen wir auch ein 360-Grad-Konzert. Wir werden also unsere Band auf der Tanzfläche absetzen und dann alle rundherum und auch auf der Bühne dürfen Leute sitzen. Und ich liebe diesen Ballsaal. Also wenn du da mal drin warst, das ist ja an Schönheit eigentlich nicht zu übertreffen. Also es ist praktisch wir unter Ballsaal, die da spielen.
Was ich ja sehr cool finde, ist am 5. Februar das Konzert im Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Die Betonung liegt auf im.
Das kann ich auch noch gar nicht glauben. Ich habe da einfach angerufen und habe gesagt, sag mal, ich habe hier eine Idee und wir machen runde Konzerte und ihr habt doch so ein schönes Denkmal da stehen. Und dann haben die gesagt, ja, da waren wir sehr interessiert. Und jetzt hat das wirklich geklappt. Und da gehen 190 Leute rein in diese Cupola zwischen diese ganzen aus Stein gemeißelten Krieger. Und das ist ja so ein geschichtsbeladener Platz. Also wenn man da mal googelt, was da los war. Und dass wir jetzt da Musik hinbringen dürfen und dort irgendwie auch ein kleines bisschen für Beruhigung sorgen in den Gemütern, da bin ich sehr bewegt, dass ich das machen darf.
Hm. Du hast das auch ein Friedenskonzert genannt.
Ja, ja, weil es halt so ein Schlachtplatz ist, an dem wir da spielen, ne? Und meine Band ist ja schon immer so schön friedlich. Wir sind ja die unpolitischste Band der Welt und versuchen einfach immer nur gute Laune zu stiften. Das ist unsere Aufgabe.
Du bist auch in der Mini-Welt in Liechtenstein, im Mini-Kosmos und machst dort auch zwei Termine, galaktische Konzerte sozusagen.
Genau, das ist eigentlich kam das mal von, ich saß mal im Theater Plauen und habe gesagt, ich würde auch gerne mal in einem Raumschiff spielen. Hat jemand ein Raumschiff? Und da stand jemand auf vom Raumfahrtsmuseum Morgenröde Rautenkranz und sagte, Raumschiff habe ich jetzt nicht, aber ich habe das Trainingsmodul vom Sigmund Jähn. Und dann saßen wir nächsten Tag im Trainingsmodul von Sigmund Jähn und haben dort Musik gemacht. Und seitdem sind wir eigentlich mit diesem Raumfahrtsmuseum in Verbindung und haben auch schon wieder eine neue Version für ein bisschen so eine Mondgeschichte. Und ich habe gedacht, wie weit kommen wir denn jetzt an den Weltraum ran, ohne da jetzt hochzufliegen? Und die Projektion in diesem Planetarium ist natürlich fantastisch. Und wenn wir dort die Sache über uns aufziehen und dann unsere Musik dort mit hochschicken, dann sind wir halt so ein kleines bisschen wie im Space.
Die ganze Tour steht unter dem Motto Erlebnistour. Erzähl mal, was wird dort passieren? Was wird dort Neues passieren, abgesehen davon, dass ihr 360 Grad fähig seid? Was die Fans vielleicht von dir noch nicht bekommen haben?
Also es geht, glaube ich, auch ein kleines bisschen so um die Lebensphase und in die Weltlebensphase, in der wir uns so befinden. Und das Erlebnis selbst, wie das Leben schon steckt ja damit drin, ist ja eigentlich das, was mal später unsere Erinnerungen wären. Und wir versuchen einfach mit der Band, die wir glücklicherweise haben, die jetzt schon 15 Jahre besteht, was ich gar nicht glauben kann, und wirklich richtig gut geht, den Leuten immer schöne Erlebnisse zu versorgen, von denen sie dann zehren können, wenn wir nicht mehr da sind, dass eine Nachhaltigkeit entsteht und auch keine Wiederholung entsteht. Und darum habe ich die Erlebnistour genannt, weil ich den Leuten, glaube ich, richtig verschiedene, intensive Erlebnisse versprechen kann.
Mhm. Du wanderst ja ziemlich zwischen den Welten, bist hier mit deiner Band unterwegs in Deutschland, in Kanada wird es sehr schwer für den Rest der Band immer verfügbar zu sein, eher ist es unmöglich, deine Kollegen haben ja auch andere Bandprojekte.
Ja, haben ja. Die, aber die waren auch schon da und die kommen auch nochmal wieder.
Wie ist denn das eigentlich, wenn du dort mit deiner Band in Kanada unterwegs bist?
Das ist sehr schön, weil wir haben ja eine ganze Menge englisches Repertoire und Jackie ist ja auch so ein bisschen ein Nordländer. Pavel kannst du in der Welt überall hinschmeißen. Basti war jetzt noch nicht da, aber Dan Stark, der bei mir an der Gitarre ist, kommt ja auch aus Whitehorse. Also wir haben dort jede Menge Möglichkeiten. Die Sache ist halt, Kanada sind die Veranstaltungsorte immer sehr weit auseinander und manchmal muss man da sogar ein Flugzeug dazwischen stecken. Das ist halt nicht hier in Deutschland, wo du 60 Kilometer fährst, sondern meine Kinder sind in den Nachbarort gezogen und der ist 600 Kilometer weg.
Die Entfernungen in Kanada sind schon ein bisschen anders auch gefühlt, ne? Also da, ja. Wo wir sagen, oh, halbe Weltreise, da fährt man in Kanada schnell mal zum Essen hin, weil es da lecker ist.
Ja. Ja, das ist halt ein sehr, sehr großes Land. Ich weiß gar nicht. Ja, Russland ist größer und so, aber das habe ich schon nicht gemessen.
Danach kommt Kanada.
Ja, also es ist schon, der ganze Norden ist ja halt auch sehr, sehr dünn besiedelt. Wir sind ja im Yukon bloß 40.000 Leute auf der Fläche von anderthalb mal Deutschland.
Das ist nicht viel. Wie weit ist dein nächster Nachbar von dir weg?
Der ist nicht so weit weg, weil wir in so einer Mini-Siedlung wohnen, aber ich habe jetzt nochmal ein extra Grundstück erschlossen, da kommt gar niemand hin, da ist nicht mal eine Straße hin. So.
Wie kommst du da hin?
Boot.
Ach so. Nicht verkehrt. Also wenn du deine Ruhe haben willst, die findest du auf jeden Fall.
Ja, darum ist man ja da oben. Also man will ja in der Wildnis mal ein bisschen rumeiern. Und ich gehe ja auch zur Jagd mit meinen Jungs da oben und wir haben ja auch unsere Gärten gehabt und so. Also das ist schon dann eine sehr naturbezogene Lebensweise.
Erzähl mal was über den Ort, in dem du lebst.
Also der ist eigentlich relativ bekannt. Da gab es 1898 mal einen Goldrausch, an dem ja auch Jack London teilgenommen hat, der dann später das Buch Ruf der Wildnis geschrieben hat. So ist es eigentlich wahrscheinlich in Europa bekannt geworden, das kleine Dörfchen Dawson City. Und ansonsten kann ich das immer relativ kurz beschreiben mit, das ist ein Ort, der sehr weit draußen ist. Aber wenn du in dem Ort bist, denkst du, du wohnst in der Muppet Show. Das sind nur wahnsinnige und lustige Leute, die sehr, sehr spezielle Leben leben und darum ist es halt dort auch nie wirklich ruhig. Also man wird dort immer wieder überrascht und das hat mich auch damals da gehalten, dass ich halt immer wieder von irgendwelchen Leuten überrascht werde, die irgendwas Komisches machen.
Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Eigenschaft von Orten, die abgelegen sind, weil deine erste Heimat, das Erzgebirge, ist ja auch ein bisschen abgelegen vom Rest von Sachsen beispielsweise. in den einsamen Tälern, und da sind auch die Leute, die werden dann gerne spezieller, ne?
Ja, ja, ich glaube, Oberwiesenthal hat eigentlich auch so eine Geschichte, dass sich um diesen Berg so ein paar Spezialitäten angesiedelt haben früher, die halt, sagen wir mal, aus den Flachländern auch weg mussten, weil sie irgendwie entweder gesucht wurden oder weit draußen wohnen wollten, ne? Also das bringt schon einen bestimmten Menschenschlag mit sich auch, ne? Ja. Und ähnlich ist das oben, es sind halt sehr viele Abenteurer auch da. Ne?
Immer noch?
Ja, auch viele Goldsucher noch, und das ist ja, Gold wird ja im Klondike gefunden bis heute noch sehr viel. Ja.
Und da gibt es also immer noch Leute, die dort Gold schürfen gehen?
Oh ja.
Selber schon mal was gefunden?
Ja, nee, ich finde das eigentlich, ich mag Schaufeln nicht. Und Goldsuche ist auch eine furchtbar anstrengende Geschichte. Das ist nicht so, dass du da dich bückst und dann hebst du so ein Nugget auf, sondern das ist im oder unterm Dauerfrostboden. Und da musst du dich erstmal durchschmelzen oder durchhacken. Und da weißt du immer noch nicht, ob du es findest. Goldsuchen wird auch oft bezeichnet als eine Übung, wo man aus einem großen Vermögen ein kleines machen kann. Ja. Das ist nicht so, dass man das nur aufheben muss. Es ist wie Bergbau, richtig harter Bergbau.
Klar. Dein Buch, wo bekommt man das?
Das könnt ihr bei mir auf der Webseite kaufen oder bei Books on Demand, BOD, kann man das auch kaufen. Und es gibt es auch auf Amazon. Da ist zwar ein anderer Preis, das verstehe ich immer nicht so richtig, wie die Preise machen, aber beim BOD ist es recht günstig.
Was wünschst du dir für 2026? Hast du Wünsche? Ans Universum.
Ans Universum. Also, dass alle schön gesund bleiben. Dann kann man immer alles ganz gut regulieren. Und vielleicht eine schöne Leichtigkeit. Eine Leichtigkeit und eine Gemütlichkeit.
Axel trifft Driftwood Holly. Er ist auf Tour am 16. Januar in Zwickau im Alten Gasometer, am 17. Januar und einen Tag später in den Zinnkammern Pöhler. Am 24. Januar ist er auf Burg Schönfels, am 29. im Brauclub Chemnitz und am 30. Januar in Dresden in Hoppes Hoftheater. Einen Tag später spielt er in der Linde auf Falter und am 1. Februar im Ballhaus Watzke in Dresden, am 5. Februar dann im Leipziger Völkerschlachtdenkmal. Alle Tourtermine findet ihr auf driftwoodholly.com, auf Instagram und Facebook. Und da findet ihr auch Axel Trift. Gerne folgen, gerne liken und kommentieren. Und bitte auf der Plattform, wo ihr euren Podcast hört, auch bewerten, wenn es euch gefällt, was ihr hört. Und gerne abonnieren, denn dann gibt es die neue Folge immer automatisch hörbereit für euch bereitgestellt. Ich bin Axel Metz. Dankeschön fürs Hören und bis zum nächsten Mal.